Lasst uns jetzt gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus Markus 1, die Verse 16 bis 20. Überschrieben ist das mit die Berufung der ersten Jünger. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er, wie Simon und sein Bruder Andreas ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und als er etwas weiter ging, sah er, wie Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern zurück und folgten ihm nach. Soweit die Schriftlesung zur Predigt.
Ja, noch einmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ich erinnere mich, es ist einige Jahre her, dass ich das erste Mal und das eine andere Mal hier sein durfte. Und Zeit vergeht schnell und ich freue mich sehr, wieder heute bei euch sein zu dürfen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich war vor ein paar Monaten mit einem guten Freund in Paris unterwegs und Paris ist nicht so meine Lieblingsstadt, aber man kann sagen, es ist eine sehr gefüllte Stadt, viele Menschen, sehr, sehr voll, sehr teuer, vielleicht auch deswegen nicht so meine Lieblingsstadt. Auf jeden Fall, vielleicht war auch der eine oder andere schon mal dort. Es gibt eine Plattform, wo man hochlaufen kann, einige Treppen, wenn man oben ist, kann man den Eiffelturm unheimlich schön von oben betrachten. Und es ist bekannt, dass auf dieser Plattform, es ist einfach ein großer Platz, dass dort immer wieder Künstler, Straßenkünstler sind, die dort auftreten. Und ich war da mit meinem Kumpel unterwegs und es haben sich einige Menschen zusammengetan und es gab so ein paar Künstler und viel Musik und da dachte man, wir halten mal an, wir schauen uns das Ganze mal an. Und wir standen da und immer mehr Menschen kamen und die Jungs haben immer wieder angekündigt, in 5 Minuten geht's los. Wir haben uns dann gedacht, okay, 5 Minuten, das ist ja nicht so lang, wir warten. 10 Minuten später hieß es wieder übers Mikrofon, in 5 Minuten geht's los. Seid bereit, es wird richtig gut. 10 Minuten später kam wieder die Ankündigung, in 5 Minuten geht's los. Und man hat schon beobachtet, wie die Menschen sich so ein bisschen angeschaut haben, die dort waren und sich gefragt haben, was ist denn hier los? Geht das irgendwann wirklich los oder ist es jetzt hier, was passiert hier gerade? Irgendwann ging es dann endlich los und tatsächlich gab es ein paar Purzelbäume, ein kleiner Handstand und nach ungefähr 30 Sekunden haben sie dann ihren Hut rausgeholt und nach Geld gefragt. Und wir haben uns alle gefragt, was ist denn hier los? Wir stehen hier vor dem Eiffelturm, da sind doch die besten Künstler der Welt, jetzt 30 Sekunden und dann fragen sie gleich nach Geld. Und wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen veräppelt gefühlt. So, als ob es eine Mogelpackung war, die sie versucht haben, uns zu verkaufen. Ich habe an diese Story gedacht, als ich mir so ein bisschen über das Thema Gedanken gemacht habe und auch manchmal über mein Leben, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich spreche mit vielen Menschen als Pastor, vielen jungen Menschen, vielen älteren Menschen. Und manchmal frage ich mich oder manchmal höre ich in vielen Gesprächen, dass Menschen sich fragen, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann soll das Leben doch so viel besser werden. Und viele fragen sich dann, wann geht's denn endlich los? Wann kommt denn endlich dieser Frieden, von dem Jesus gesprochen hat? Oder wann kommt denn das, wo ich mich gefreut habe, dass die Erfüllung endlich kommt? Das Ganze kam so ein bisschen hoch dieses Jahr, weil wir bei Kirchenaktion in Darmstadt unser Jahr mit den Worten Leben in Fülle überschrieben haben. Ich bin immer wieder zurückgestoßen auf den Vers, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um ihnen zu geben, Leben in Fülle. Und wenn ich mir mein Leben manchmal anschaue und wenn ich mich so rumschaue, auch gerade bei Christen, dann sieht das nicht immer so aus, als ob Leben in Fülle so da ist. Da frage ich mich manchmal, wo ist denn das Leben, das Jesus uns versprochen hat? Und wir befassen uns damit ganz viel dieses Jahr, und weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur ein Versprechen ist für irgendwann, sondern auch jetzt schon hier und heute. Und ich glaube, dass dieses Versprechen, diese Worte, die Jesus gesagt, gesprochen hat, ganz viel auch unter anderem mit unserem Verständnis von Jüngerschaft zu tun haben. Und somit befassen wir uns ganz viel mit Jüngerschaft dieses Jahr und darüber möchte ich mit euch heute Abend ein bisschen nachdenken. Das Thema, was ich uns mitgebracht habe, ist auf den Spuren des Rabbis. Auf den Spuren des Rabbis. Jesus von Nazareth war einiges. Er war Sohn Gottes, er war der Christus, wie viele behauptet haben. Er war aber auch unter anderem eines ganz Besonderes, denn wenn jemand im ersten Jahrhundert ihm in einer Synagoge am Sabbat vielleicht unterrichten hat hören, dann wäre das Erste, was ihnen eingefallen wäre, wer denn Jesus ist, wäre das Wort Rabbi. Jesus war vieles, unter anderem war er aber für die Menschen im ersten Jahrhundert ein Rabbi. Und ich glaube, dass diese Tatsache einen großen Einfluss hat auf unser Verständnis, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Rabbi ist nichts anderes als das hebräische Wort für Lehrer. Jesus war ein Lehrer, er hat gelehrt. Und es gab tatsächlich im ersten Jahrhundert auch viele andere Rabbis, Rabbiner. Und vielleicht habt ihr schon mal dieses Wort Joch gehört, Joch. Es steht geschrieben im Neuen Testament, dass Jesus zum Beispiel gesagt hat, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, denn mein Joch ist leicht oder sanft. Joch ist ein anderes Wort für Lehre. Damals sind Rabbiner umhergezogen und haben ihr Joch geteilt. Mit anderen Worten, ihre Interpretation der Tora, der ersten fünf Bücher Mose. Und hier kam Jesus als Rabbiner, und er hat auch sein Joch, seine Interpretation, sein Verständnis der Tora gepredigt. In der Bergpredigt zum Beispiel hören wir, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und er erklärt ihnen, wie er als der Sohn Gottes, er würde es am besten verstehen, er hat somit sein Joch, seine Predigt verbreitet. Und wir folgen diesem Jesus. Warum? Weil das seine Einladung war. Wir haben gerade einen Text gelesen aus Markus Kapitel 16. Und ich habe diesen Text gewählt, weil dieser Text es sehr klar macht. Wir finden tatsächlich viele Geschichten im Neuen Testament, aber eine Art und Weise, die Jesus immer wieder gesprochen hat, eine Einladung, die er immer wieder ausgesprochen hat, war nicht in erster Linie, hier sind fünf Punkte, an die du glauben musst und wenn du die erfüllt hast, dann bist du Teil der Gruppe. Nein, er hat ganz prägnante Worte immer wieder gesprochen, nämlich, komm und folge mir nach. Immer wieder hat Jesus Menschen angeschaut und er hat die Worte ausgesprochen, komm und folge mir nach, genauso wie er das hier in Vers 17 getan hat. Kommt und folgt mir nach. Ich möchte euch gerade auf eine kleine Reise mitnehmen, wenn das in Ordnung ist. Ein bisschen in den Kontext und die Geschichte von Jüngerschaft im ersten Jahrhundert eintauchen. Und ich verspreche euch, das ist das Versprechen, was ich euch machen kann, dass wenn wir da ein bisschen eintauchen und das ein bisschen mehr verstehen, dass es ganz viel machen kann mit uns, wie wir verstehen, auch Jesus nachzufolgen. Okay, seid ihr bereit? Ready? Okay. Also. Und vielleicht haben einige von euch das schon gehört und es ist eine Wiederholung und vielleicht hört der ein oder der andere das zum ersten Mal. Wir finden ein Wort im Hebräischen, im Neuen Testament und damals für das Wort Jünger und das war das Wort Talmidim. Talmidim. Das war das hebräische Wort für Jünger. Und ein Talmidim zu sein war das Ziel jedes Kindes und das war das Ziel jeder Eltern, für ihr Kind, besonders die Jungs, ein guter Talmidim, ein guter Jünger zu sein. Denn die Bildung war im ersten Jahrhundert das höchste Gut. Und somit war es so, dass die Kinder, Jungs und Mädchen, damals in die Schule gegangen sind. Stellt euch eine Grundschule vor und es gab drei Ebenen von Schule. Die erste Ebene war die Grundschule, da ist jedes Kind hingegangen. Und die hatten ein Ziel in der Schule, Und das war die Tore auswendig zu lernen. Wenn der Junge oder das Mädchen das 12. Jahresalter erreicht haben, dann war für fast alle Kinder die Schule vorbei. Das ist heute unvorstellbar. Die Mädchen damals haben sich dann vorbereitet, Kinder zu bekommen, zu heiraten. Und die Jungs haben ganz oft dann das, was der Vater als Beruf getan hat, haben dann den Beruf angenommen. Es gab aber die wenigsten der Kinder, die richtig, richtig guten, die eingeladen wurden, die Schule weiterzuführen. Das war die zweite Ebene. In dieser zweiten Ebene war das Ziel von diesem Schüler dann, und das waren hauptsächlich nur Jungs damals, war es dann nicht nur die Tora, die ersten 5 Bücher Mose auswendig zu lernen, sondern das ganze Alte Testament. Das ganze Alte Testament. Wenn das dann erledigt wurde, wenn diese Zeit vorbei war, dann waren wirklich fast alle Jungs mit der Schule durch. Aber es gab eine dritte Ebene. Und das war wirklich nur für die Elite der Elite. Es war nämlich dann so in der dritten Ebene, dass es Rabbiner gab in der Zeit, wie Jesus, wo die Schüler sich dann präsentieren würden und wo sie dann hoffen würden, und das war das Größte, was einem Jungen passieren konnte, das war das Größte, was Eltern passieren konnte für ihren Jungen, dass einer der Rabbiner eines Tages sich einen Schüler anschauen würde, das Potenzial in diesem Jungen sieht und die Worte spricht: Komm und folge mir nach. Und somit wurde ein Junge dann zu einem Talmidim und ist einem Rabbiner gefolgt. Das war das Höchste und das Beste, was jemandem passieren konnte. Und dann hatte dieser Junge, der Talmidim, 3 Ziele für den Rest seines Lebens. Ich fasse uns heute zusammen. Nummer 1. Das erste Ziel war, Zeit mit dem Rabbi zu verbringen, mit dem Rabbi zu sein. Der Jünger, der Talmidim, hat nur Zeit mit dem Rabbi verbracht, um zu lernen, wie der Rabbi denkt, wie der Rabbi fühlt, wie der Rabbi spricht. Und damals gab es ein Sprichwort, wo es hieß: Mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt sein. Warum? Weil du so eng hinter deinem Rabbi hinterhergelaufen bist auf den sandigen Straßen, dass der ganze Staub dein ganzes Gewand voll Dreck gemacht hat. Und es war eine Ehre. Das war das erste Ziel, mit dem Rabbi zu sein. Das zweite Ziel war, wie der Rabbi zu werden. Mit dem Rabbi zu sein und dann wie der Rabbi zu werden. Dein ganzes Ziel als Jünger war, wie der Rabbi zu werden. Ihr habt bestimmt schon mal die Geschichte gehört im Neuen Testament, wo Jesus zu den Jüngern gesagt hat, die am Fischen waren: Ihr seid Fischer, aber ich mache euch zu Menschenfischern. Wer hat das schon mal gehört? Alle, fast alle hier. Ich mache euch zu Menschenfischer. Ich habe immer gedacht, und zum Teil stimmt das, dass Jesus hier was ganz Kluges getan hat und gedacht hat: Ah, die fischen nach Fischen, ich werde euch aber zu Menschenfischern machen, dass sie jetzt Menschen zum Glauben bringen. Ja, das stimmt, aber wenn man in den Kontext schaut, dann hatte Jesus eine ganz andere Idee dahinter. Nämlich war Menschenfischer ein hebräisches Sprichwort für jemand, der ein unheimlich guter Lehrer war. Und der so wortgewandt mit seinen Worten und seiner Sprache war, dass er Menschen mit seiner Lehre in den Bann gezogen hat, dass man begeistert war und inspiriert war. Und Jesus war einer dieser Lehrer. Er war ein Menschenfischer, weil er mit seiner Art zu predigen Menschen begeistert hat. Und er hat gesagt: Ich mache euch zu Menschenfischern. Mit anderen Worten, ich mache euch auch zu so einem Lehrer, zu so Menschen, die mit ihrer Art zu predigen und mit dem, was sie predigen, Menschen inspirieren und begeistern werden. Und es war das zweite Ziel eines Jüngers, wie der Rabbi zu werden. Und dann gab es ein drittes und das letzte Ziel. Nummer 1, mit dem Rabbi zu sein. Nummer 2, wie der Rabbi zu werden. Und Nummer 3, zu tun, was der Rabbi getan hat. Was hat Jesus immer wieder gesagt? Und was hat Jesus zum Beispiel am Ende von Matthäus gesagt? Er hat gesagt: Geht in alle Welt und macht sie zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist das nicht, was Jesus getan hat? Er sendet seine Jünger nun aus und sagt: Tut, was ich getan habe. Und ein Rabbi hätte dann seinem Jünger irgendwann gesagt, tu nun, was ich getan habe. Somit war in der ganzen jüdischen Tradition bis heute das erste Ziel eines Jüngers, mit dem Rabbi zu sein, dann wieder Rabbi zu werden und dann zu tun, was der Rabbi getan hat. Was hat das mit uns heute zu tun und wie beeinflusst das, wie wir Jesus folgen? Ich weiß nicht, was so bis heute dein Bild davon ist, was es für dich bedeutet, Jesus zu folgen. Aber ich möchte euch mitgeben, dass ganz, ganz, ganz viel hinter der Einladung, die Jesus dir und mir heute noch ausspricht, komm, folge mir nach, steht und eine Bedeutung dahinter steht, wie wir das tun dürfen. Nämlich haben wir drei Ziele. Nummer eins, mit Jesus unterwegs zu sein und ihm heute zu folgen, bedeutet, mit Jesus, unserem Rabbi, zu sein. Ich würde argumentieren und sagen, dass das das grundlegendste Fundament ist, in dem, was es bedeutet, für uns heute Jesus nachzufolgen, ist mit ihm zu sein. Lernen, mit ihm zu sein. Natürlich frage ich mich ganz oft und fragen sich viele junge Leute, mit denen ich spreche und auch Leute allen Alters, wie sieht das heute aus? Denn damals hatten sie Jesus an der Seite. Er war wortwörtlich an deren Seite und sie sind mit ihm unterwegs gewesen. Heute sieht das alles ein bisschen anders aus. Und in seiner einfachsten Form würde ich herunterbrechen und sagen, mit Jesus zu sein, ist zu lernen, seinen Geist, der in uns lebt, wahrzunehmen und mit ihm unterwegs zu sein. Wir glauben, dass Gottes Geist durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, und das sage ich unseren Leuten bei Kirchenaktion immer wieder, auch in unserer Sprache, und ich glaube, es ist nicht richtig oder falsch, aber ich glaube, es reflektiert ein bisschen, wie wir denken, wenn wir sagen, wir gehen in einen Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Oder wir laden Gott jetzt ein, hierher zu kommen. Das dürfen wir alles sagen und es ist auch alles okay. Aber ich würde sagen, liebe Brüder und liebe Geschwister, Gott lebt schon in dir und mir. Überall, wo wir hingehen, ist er da. Christus ist in dir und Christus ist in mir, wenn wir ihm folgen. Das heißt, ja, wir können in einen Gottesdienst kommen und wir können ihn preisen und wir können vielleicht auch stärker miteinander seine Gegenwart wahrnehmen. Aber auch wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, auch wenn du im Supermarkt unterwegs bist, auch wenn du im Urlaub bist oder wenn du im Garten bist, Christus ist genauso präsent, wie wenn du hier jetzt heute in dem Saal sitzt. Er ist mit dir und mir und wir dürfen lernen und das ist ein Lernen, es ist ein Üben, es ist ein Prozess, ein Leben lang mit ihm zu sein. Und er ist geduldig mit uns und er hilft uns durch seinen Geist, das immer mehr wahrzunehmen. Er ist schon da, wir brauchen ihn nicht überreden zu kommen. Das ist unser erstes Ziel, ihm nachzufolgen. Aber dann ist unser Ziel auch, aus dieser Quelle heraus zu werden wie Jesus. Wenn wir ihm nicht ähnlicher werden, dann müssen wir uns fragen, dürfen wir uns fragen, warum ist das so? Blockieren wir da irgendwas oder mangelt es daran, dass wir wahrnehmen dürfen, dass er uns verändern möchte? Wir sind eingeladen zu werden, wie Jesus ist. Das ist, was der Prozess von Jüngerschaft bedeutet. Geistliche Transformation nennen es manche. Heiligung nennen es andere. Es ist der Prozess, dass Gottes Geist in uns verändern möchte, in die Art und Weise, wie Jesus ist. Und das durch wer wir sind. Wir dürfen die beste Form, ich darf der beste Eric sein, den ich sein kann in diesem Leben, ausgedrückt durch Christus in mir. Und für jeden von uns sieht das anders aus, aber er möchte uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Mehr Frieden in uns zu spüren und weiterzugeben. Zu leben, lieben die, die wir nicht lieben können. Die uns nerven. Die uns das Leben schwer machen. Er möchte uns ihm ähnlicher machen. Und da stelle ich mir oft ganz oft die Frage, was sind so tägliche Dinge, die ich tue, die mir helfen, ihm ähnlicher zu werden, beziehungsweise die Gottes Geist Raum geben, mich zu verändern. Ich glaube, dass Gewohnheiten da eine ganz große Rolle spielen. Es geht nicht nur darum, die Bibel zu lesen oder zu beten oder in Stille zu sitzen oder zu fasten. Das ist alles wichtig. Aber warum tun wir das eigentlich? Nicht, um einfach nur eine Box abzuhaken, nicht, um Gott mehr zu gefallen. Das können wir gar nicht. Er liebt uns so sehr, ohne dass wir irgendwas tun. Aber all die Dinge bieten Raum, dass der Geist Gottes uns verändert. Und ich weiß, für mich ist es ganz oft schwer, wenn ich morgens auf meiner Couch in Stille sitze, weil ich mir denke, passiert da denn jetzt was? Weil ganz oft spüre ich die Veränderung nicht. Aber bin ich bereit, auch das für Tage und Wochen und Monate und vielleicht Jahre lang zu tun, ohne Veränderung zu spüren, aber zu wissen, dass in einem Jahr oder zwei gucke ich zurück und ich denke, boah, ich bin ganz anders geworden. Bin ich davon überzeugt, dass Gottes Geist in mir Veränderung bringen möchte? Nummer eins, mit Jesus zu sein. Nummer zwei, wie Jesus zu werden. Und dann das dritte, und das ist herausfordernd, aber das ist auch die Einladung, zu tun, was Jesus getan hat. Jüngerschaft, Jesus zu folgen, bedeutet nicht nur mit ihm zu sein, es bedeutet nicht nur, wie Jesus zu werden, es bedeutet auch, zu tun, was Jesus getan hat. Das ist herausfordernd, denn wir können ganz einfach sagen, ja, er war der Sohn Gottes, er war Gott selber. Er konnte das alles. Wie soll ich das tun? Und gleichzeitig hat Jesus sehr herausfordernde Worte gesprochen. Er hat gesagt, ihr werdet Größeres tun als ich. Er hat uns Vollmacht zugesprochen. Er hat uns Vertrauen zugesprochen, weil er sagt und er schaut dich und mich an. Egal wie jung, wie alt, wie stark, wie schwach. Warum auch immer, er schaut uns an. Er sagt, du hast das Zeug, mir zu folgen. Das heißt, du hast das Zeug, mit mir zu sein. Du hast das Zeug, wie ich zu werden. Und du hast das Zeug zu tun, was ich getan habe. Wie kann das für dich aussehen? Er hat gesagt, das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Was ein guter Ausgangspunkt, dort anzufangen. Wie könnte es aussehen, zu tun, was Jesus getan hat, indem du übst, ein bisschen die zu lieben, die dir vielleicht schwerfallen zu lieben, für die zu beten, für die es schwerfällt, zu beten. Ich glaube, da sind wir schon sehr nah dran, was es bedeutet, zu tun, was Jesus getan hat. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den jeder von uns gehen könnte. Ich komme schon langsam zum Schluss. Was bedeutet es, Jesus heute nachzufolgen? Tief geerdet in der Tradition des ersten Jahrhunderts, genauso wie Jesus es getan hat. Es bedeutet, mit Jesus zu sein, es bedeutet, Jesus wie Jesus zu werden und es bedeutet, zu tun, was er getan hat. Was ich am spannendsten finde, wenn ich das erste Jahrhundert studiere und Jesus studiere und mir ihn anschaue und ihn besser kennenlerne, dann finde ich so verrückt, dass ja, dieses System gab es im ersten Jahrhundert, aber wie ich gesagt habe, nur die Jungs wurden eingeladen und es waren nur die Besten der Besten. Und 99,9% aller anderen waren ausgeschlossen. Das erklärt mir auch, warum die Jünger auf dem Boot von einer Sekunde auf dem anderen auf einmal alles fallen, stehen und liegen lassen haben. Der Vater auch gesagt hat mit viel Freude, geht, geht. Wir fragen uns ja manchmal, wie konnten die Eltern ihn einfach so gehen lassen? Es war das Größte, was ihnen passieren konnte, dass ein Rabbi Jesus sie einlädt und sie waren wahrscheinlich die, die in der ersten Ebene schon ausgeschieden sind. Sie waren nichts Besonderes. Und Jesus geht zu ihnen. Er geht nicht zur Elite. Und Jesus hat Frauen eingeladen, ihm zu folgen. Jesus hat alle Tabus gebrochen. Und somit ist es ermutigend für uns zu wissen, dass egal, wie du dich selber siehst, egal wie du denkst, oh, ich bin überhaupt nicht talentiert oder ich bin schon viel zu alt oder ich bin überhaupt nicht qualifiziert oder was auch immer, Jesus schaut dich und mich an und er sagt die gleichen Worte zu dir. Er sagt, komm und folge mir nach. Egal, ob du das vor 30 Jahren getan hast, diese Einladung anzunehmen, vielleicht vor ein paar Wochen, was auch immer, vielleicht ist es heute nochmal eine Möglichkeit, diese Einladung nochmal ganz frisch mit diesem Verständnis anzunehmen. Zu wissen, dass Jesus dich anschaut in dem Stadium, wo du heute bist. Egal, ob du noch 10 Jahre oder 100 Jahre vor dir hast, er möchte immer noch was in und durch dir tun. Er möchte immer noch Reich Gottes in und durch dich bauen. Da, wo du gerade bist. Vielleicht auf ganz großer Ebene, größer als du dir vorstellen kannst, und vielleicht auf ganz kleiner Ebene. Und beides ist genauso wertvoll. Vielleicht eine Frage zum Schluss. Wo auf den drei Ebenen mit Jesus sein, wie Jesus zu werden oder zu tun, was Jesus getan hat, vielleicht ist das eine Möglichkeit, mal zu reflektieren. Wo braucht es gerade für dich ein bisschen nachdenken, reflektieren? Vielleicht musst du gerade wieder an den Ort kommen, einfach zu üben, mit Jesus zu sein, aus seiner Quelle zu schöpfen. Vielleicht tust du das aber auch großartig und du merkst aber nicht so viel Veränderung. Du musst gerade schauen und vielleicht Jesus mal fragen, wo möchtest du mich verändern? Ganz oft ist es ja so, dass da, wo er uns verändern möchte, da sind wir am besten auch, die Barrieren hochzuziehen. Oder vielleicht bist du großartig, mit Jesus zu sein und auch wie er zu werden. Aber du merkst, er möchte dich noch mit ein paar Sachen inspirieren, zu tun, was er getan hat. Und du stehst so vor der Klippe, wo er dich einlädt, einen Schritt zu gehen. Einen Schritt des Vertrauens, dich mehr einzubringen, sein Reich zu bauen. Wo auch immer du dich gerade befindest, ich möchte dich einladen, da mal die Tage drüber nachzudenken, da mal drüber zu beten. Und ich möchte euch alle ermutigen, dass er noch viel mehr mit dir und mir vorhat, als du dir vorstellen kannst. Es ist ein abenteuerreiches Leben. Es ist das beste Leben, was wir leben können. Und ich glaube auch, in dieser Nachfolge ist es, wo wir das Leben in Fülle auch erleben können. Es ist dort, wo wir den Frieden, die Freiheit und die Liebe finden, die er uns versprochen hat. Lass mich ein Gebet sprechen zum Schluss. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass du in Christus gekommen bist und alles für uns gegeben hast. Damit wir teilhaben dürfen an deinem Reich, teilhaben dürfen an deiner Familie, Kinder sein dürfen. Herr, ich danke dir, dass du jedem und jeder diese Worte, komm, folge mir nach, aussprichst. Das ist oft auch Menschen, wo wir denken, nee, das kann nicht sein. So wie sie damals dachten, die Nichtjuden wären überhaupt nicht Teil des Volkes. Und auf einmal merken sie in Apostelgeschichte, dein Reich ist so viel größer, als sie sich hätten vorstellen können. Du bist so groß, du bist so gut, du bist so voller Liebe und Gnade. Und ich möchte dich einladen, uns zu helfen, deine Gegenwart immer mehr wahrzunehmen, denn du bist immer da. Und ich möchte dich auch einladen, uns zu helfen, mit dir zu sein, wie du zu werden, Jesus. Und zu tun, was du getan hast. Danke dir, dass wir das gemeinsam mit dir tun dürfen, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun, aber dass es eine Partnerschaft ist, in die wir eingeladen sind, auch mit hineinzuwirken. Danke dir für dieses große Geschenk und für deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.